Also wenn wir über Berufungsgeschichten gesprochen haben, dann ist von den Kreisen immer ein Name gekommen. Also wahrscheinlich haben viele damit gerechnet, dass der als erstes kommt. Jetzt ist er endlich dran. Habt ihr eine Idee? Ich glaube, ich habe das Richtige gehört, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, genau. Moshe, also Moshe Dayan, war nach ihm benannt. Mose ist ja gerade so mit dem Zeitpunkt seiner Geschichte merkwürdig. Ich denke, viele wissen, wie alt war der bei seiner Berufung? 80 ist richtig, genau. 40 Jahre am Hof des Pharaos, 40 Jahre Schafhirte in der Wüste. Wer ist hier unter 80? Okay, scheint ganz knapp die Mehrheit zu sein. Ihr habt also alle eure Berufung noch vor euch. Nein, Gott handelt natürlich immer anders und mit jedem individuell. So war das auch mit dem Mose. Und das lesen wir jetzt erstmal. Das wird jetzt eine lange Lesung, denn da ist noch manches dazwischen. Und von daher braucht er etwas Geduld. Es geht um, wie es hier steht, 2. Mose 3, Vers 1 bis 4, Vers 17. Wir werden dann aber nicht auf alles eingehen, sondern nur auf die Aspekte, die jetzt wirklich mit der Berufungsgeschichte zu tun haben. Aber ich mag das nicht, so eine Rosinenpickerei, dann da was weglassen und da wieder. Deshalb jetzt einfach mal der Text ganz. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Aber als der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Die Schuhe noch an. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedrängnis habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berg. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich auch anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum gehe hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe mich eurer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt, und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den Ältesten Israels hineingehen zum König von Ägypten und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Nun wollen wir gehen, 3 Tage reisen weit in die Wüste, dass wir opfern dem Herrn, unserem Gott. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen. Er werde denn gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde. Danach werde ich euch ziehen lassen. Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin oder Hausgenossin silberne und goldene Gefäße und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern mitgeben und den Ägyptern wegnehmen. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Er aber sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie ward zum Stab in seiner Hand. Damit sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke deine Hand in den Bausch deines Gewandes. Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tu sie wieder in den Bausch deines Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf das erste Zeichen hören werden, so werden sie doch auf das andere Zeichen hören. Wenn sie aber diesen 2 Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Hab ich's nicht getan, der Herr? Nun aber geh hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach, ach mein Herr, sende wen du willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, gibt es da nicht deinen Bruder Aaron, den Leviten? Ich weiß, dass er beredt ist, und siehe, er wird dir entgegenkommen. Und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will mit deinem und seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Daraufhin geht Mose. Am Anfang dieses Textes ist mir aufgefallen, wie oft das Wort sehen vorkommt. Mose sieht den Busch, Gott sieht Mose. Gott hat das Volk und das Elend des Volkes gesehen und so weiter. Ihr könnt ja mal den Text noch mal lesen und mal zählen, wie oft das Wort sehen oder er ging hin, um zu sehen, um es zu besehen und so weiter, wie oft das Wort da überhaupt vorkommt. Ja, also Mose, den Busch, Gott, den Mose und dann eben Gott, die Not. Sehen spielt hier eine ganz, ganz große Rolle und zwar in beiden Richtungen. Was Mose sieht und vor allen Dingen, was Gott sieht. Gott sieht unsere Situation. Ganz egal, wie es uns geht und ob wir uns übersehen fühlen, mag ja sein, dass wir von Menschen übersehen werden, will ich gar nicht ausschließen. Kommt leider vor. Aber Gott übersieht uns nicht. Auch nicht, wenn er nicht sofort agiert. Zwischen Josef, also dem Kommen der Israeliten nach Ägypten, bis zum Auszug waren es 460 Jahre. Ich weiß nicht, wie viel Zeit davon sie verfolgt worden sind. Sie sind ja nicht die vollen 460 Jahre verfolgt worden. Am Anfang waren sie ja hoch angesehen. Aber es war mit Sicherheit eine lange Zeit. Mindestens die 80 Lebensjahre, die Mose schon hatte. Denn er war eins der Kinder, die eigentlich umgebracht werden sollten. Ja, also da ist eine lange Geschichte. Und Gott hat nicht erst nach 80 Jahren oder 100 oder 160 Jahren gesehen. Er hat die ganze Zeit gesehen. Er hat auch den Mose schon vor 80 Jahren gerettet. Hat dafür gesorgt, dass der nicht umkommt. Und dann bekommt Mose einen Auftrag. Geh du zum Pharao. Gerade beim Lesen ist mir das noch deutlicher aufgefallen als in der Vorbereitung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir vorstellen, als Gott gesagt hat, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, da hat der Mose sich gefreut, da ist er schon ein bisschen größer geworden. Und dann hat er gehört, ich will sie herausführen aus dieser Knechtschaft, hat der Mose sich noch mehr gefreut. Und dann hat Gott gesagt, und ich will sie in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließen, und der Mose ist noch ein bisschen größer geworden. Und dann kommt, und du gehst hin und machst das jetzt. Ich glaube, da ist der Mose auf die Knie gefallen, oder? Stellt euch jetzt mal vor, Gott sagt jetzt, Martin, du gehst jetzt nach Moskau und erzählst dem Putin mal, dass er aus der Ukraine zu verschwinden hat. Ist mein Auftrag für dich. Hier sagt jemand viel Spaß. Ist ganz klar, ja, also das ist der Hammer, so ein Auftrag. Um den Auftrag beneidet den Mose keiner. Und es ist ja auch nicht immer glatt gegangen. Ja? Das war ja jetzt nicht so ein Durchmarsch. Zwischendurch ist es für die Israeliten erstmal noch schlimmer geworden. Dann sind die wiederum Mose und Aaron an den Kragen gegangen, weil die sind schuld. Ja, also das war ja ein Auf und Ab und eine lange Geschichte. Geh du zum Pharao. Ich will mein Volk da rausholen und du bist der, der das umsetzen wird. Als wir unseren Zukunftstag hat mit Gustavo. In irgendeinem Zusammenhang hat Gustavo da auch gesagt, Gott macht selten was alleine. Hier ist so ein Beispiel. Gott sagt, ich will das machen, aber du gehst hin und redest. Ich sorge dafür, dass das dann auch passiert. Tut Gott ja. Aber du gehst hin. Ich schicke keinen Engel. Du gehst hin. Das ist der Auftrag. Du sollst mein Volk führen. Ich weiß ehrlich gesagt fast nicht, was schwieriger ist, ja, so ein Volk zu führen oder dann mit dem Pharao zu reden, welche Aufgabe der größere Klopper ist. Ich glaube, auf die lange Sicht, auf die gesamte Sicht gesehen, hat Mose mit seinem eigenen Volk mehr Ärger gehabt als mit dem Pharao. Aber auch da hat Gott seine Hand drüber gehalten und hat geführt. Und dann kommt Mose mit Einwänden. Erster Einwand, wer bin ich denn? Wer bin ich denn eigentlich, dass ich da hingehen soll? Nicht ganz unberechtigt, ja. Denn wer war er denn? Er war ein Flüchtling, der jetzt in einem fremden Land lebt, in dem er nicht geboren ist. Gut, er hat gut geheiratet, die Tochter des Priesters, aber eines heidnischen Priesters, ja. Also Mose wird zum Mann Gottes, sein Schwiegervater ist ein heidnischer Priester. Er ist zum Mörder geworden, zwar mit bester Absicht, er wollte sein Volk schützen, aber das Ziel heiligt eben doch nicht alle Mittel. Und er hätte vielleicht erst mal fragen sollen, was Gott tatsächlich von ihm will. Und dann kriegt er als Antwort, ich werde mit dir sein. Interessant, aber hier steht nicht, ja doch, du bist wer. Ich habe dich ja ausgewählt aus einer speziellen Familie und so weiter. Er kommt jetzt also nicht groß, also du mach dich mal nicht so klein. Immerhin habe ich dafür gesorgt, dass du die beste Ausbildung dieser Zeit hast. Wüstenerfahrung hast du jetzt auch genug in 40 Jahren. Du bist schon der richtige Mann dafür. Sagt Gott nicht. Ich meine, das ist alles wahr, aber das sagt Gott nicht. Sondern Gott sagt, ich werde mit dir. Fällt euch was auf? Das ist eigentlich genau das, was ich vorhin den Kindern zugesprochen habe. Für die Kinderstunde, aber auch für die Schule. Gott ist dabei. Jesus geht mit. Ja, also, und das ist ja das eigentlich Wesentliche. Es ist vollkommen egal, ob ich hier vorne gerne stehe oder ungerne. Es ist letztendlich, ich sage jetzt was ganz Gefährliches, es ist eigentlich sogar egal, ob ich hier eine gute Predigt halte oder eine schlechte. Entscheidend ist, dass Jesus redet. Dann passiert was. In einem der Dörfer bei Zeitz, hat man mal erzählt, hat es eine Bibelstunde gegeben. Die muss hochspannend gewesen sein, denn derjenige, der sie gehalten hat, ist in dieser Bibelstunde selber eingeschlafen. Aber in dieser Bibelstunde ist jemand zum Glauben gekommen. Es ist richtig, dass wir auf Qualität achten. Vorsicht, das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber das Entscheidende ist es nicht. Das Entscheidende ist, dass Jesus redet. Und dann kann selbst in einer Bibelstunde, in der der Prediger einschläft, jemandem zum Segen werden, weil Jesus geredet hat. Und genau das ist das, was Gott dem Mose hier sagt. Nicht diese ganzen persönlichkeitsstärkenden, aufwertenden, ermutigenden Worte, die uns vielleicht einfallen, sondern ich gehe mit. Das ist die Antwort. Zweite Frage, wer bist du? Was soll ich den Leuten sagen, wer du bist? Der unbekannte Gott. Ja, hat mich auch mal jemand gefragt, hat mich ziemlich aus dem Tritt gebracht, was ist Gott? Ja, also ich hätte mit der Frage, wer ist Gott, gerechnet, aber doch nicht, was ist Gott? Du musst ja auch erstmal grübeln, was sagst du jetzt da drauf? Damals bin ich auf die Beziehung, also Gott ist ein Gegenüber, weil ich wusste, der andere war im esoterischen Bereich unterwegs. Und dann habe ich Wert darauf gelegt, dass Gott eine Person ist, nicht nur irgendeine Kraft des Universums, sondern eine konkrete Person, die mit dir und mir Kontakt haben möchte. Man hätte auch viel anderes sagen können, aber das war mir in dem Moment das Wichtigste. Gott hier stellt sich mit seinem Namen vor, hat ja auch was mit der Person zu tun. Ich bin, der ich bin. Andererseits auch dieser Name, der besagt ja auch, jede Beschreibung Gottes, es gibt ja viele Beschreibungen Gottes in der Bibel, der Allmächtige, der Allerhöchste, der Hüter Israels, also es hat mal jemand, es war auf 200 gekommen, ich fange jetzt beim 5. schon an zu stottern, also ich denke mal mit ein bisschen Mühe kämen wir auf 10 bis 15, die wir so zusammenkriegen würden, aber im Grunde sagt Gott, die greifen alle irgendwie zu kurz, ja? Die haben alle nur einen Aspekt, ich bin, der ich bin. Was anderes kann man eigentlich nicht sagen. Ja, der Gott, der er ist, er ist, der er ist. Der Gott der Väter. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der all die Dinge getan hat, die ihr von gehört habt. Ja, der euch nach Ägypten gebracht hat, der aus einer kleinen Familie ein riesiges Volk gemacht hat. Dieser Gott, der will sich um euch kümmern. Wer bist du? Nächster Einwand, die glauben mir nicht, deckt sich mit unseren Erfahrungen, oder? Wenn wir von Jesus erzählen, unsere Erfahrung ist doch ganz oft, die glauben mir nicht. Und da bekommt er jetzt hier Zeichen und Wunder. Zunächst mal der Stab und die Schlange. Die Geschichte gefällt mir immer wieder und zwar vor allen Dingen der Teil, wie es dann weitergeht, was nicht in unserem Text heute steht. Manch einer weiß das vielleicht. Also er macht das vor den Israeliten, die Zeichen, die glauben ihm, dann geht es zum Pharao, er macht dasselbe, wirft den Stab hin. Was machen die ägyptischen Zauberer? Sie werfen auch ihre Stäbe hin, die werden auch alle zu Schlangen. Was passiert dann? Genau, Moses Schlange frisst die anderen. Und was dann? Mose packt seine Schlange wieder beim Schwanz, was übrigens das Dümmste ist, was man mit einer Schlange machen kann. Ja? Wenn man die am Schwanz anfasst, beißt die normalerweise. Das war schon ein Glaubenstest. Denn der wusste, der kannte sich mit Schlangen aus, wenn der da in der Wüste gelebt hat. Und er wusste, wenn man eins nicht machen darf, dann eine Schlange am Schwanz anfassen. Aber gut, er macht es wieder. Seine Schlange wird wieder zum Stab. Und was ist mit den Zauberstäben der ägyptischen Zauberer? Die sind weg. Also für uns ist das so eine lustige Geschichte. Aber man muss sich das mal in der Denkweise der Ägypter. Darin stand ihre Macht. Und was war mit ihrer Macht? Die war einfach mal weg. Ja, ja. Gott hat sie einfach mal einkassiert. Und da kann man jetzt auch dann die 10 Plagen und alles durchgehen. Alles zielt darauf ab, deutlich zu machen, dass Gott größer ist als die Götter Ägyptens. Ne? Also, denn die hatten ja Frösche als Götter. Plötzlich gab es davon so viele, dass man nirgendwo mehr hintreten konnte, ohne auf einen draufzutreten. Also ich mag die Tierchen durchaus, meine Frau noch viel mehr als ich, aber wenn sie jetzt hier schon übereinander hüpfen würden im Saal, fände ich das nicht mehr ganz so witzig. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Also die ganzen Plagen, jede dieser Plagen trifft irgendwo einen Nerv in dieser Religionswelt der Ägypter, wo Gott zeigt, ich bin der Stärkere, ich bin der Größere. Also Stab zur Schlange, dann Aussatz und wieder zurück, Wasser zu Blut, nächster Einwand. Also es nimmt ja kein Ende, also mit dem Mose. Nächster Einwand, ich kann nicht reden. Im Neuen Testament heißt es mal, er war der gebildetste Mann seiner Zeit. Von daher, also bei dem Punkt habe ich so manchmal meine Zweifel, kann das wirklich sein? Andererseits muss man natürlich sagen, er hatte ja sehr gesprächige Gesprächspartner die letzten 40 Jahre gehabt. Und so weiter. Dass man da nicht unbedingt seine Sprachgewandtheit behält. Ich weiß es nicht, ob es ein Vorwand war oder war. Und Gott gibt ihm die Antwort, interessanterweise, ich hätte an der Stelle immer gesagt, da kriegt er den Aaron dazu. Stimmt aber nicht. Auf diesen Einwand kriegt er erstmal gesagt, wer hat den Mund geschaffen? Du sagst, du kannst nicht reden. Wer hat denn das Reden erfunden? Wer hat dem Menschen denn den Mund gegeben? Ich will, und das heißt im Hebräischen immer, kann man auch übersetzen, ich werde mit deinem Mund sein. War ja oben schon, wer bin ich? Ich werde mit dir sein, hier, ich kann nicht reden, ich werde mit deinem Mund sein. Und ich weiß, wie so ein Mund funktioniert, ich habe ihn schließlich gemacht. Daraufhin fällt dem Mose nichts Gescheites mehr ein. Und dann kommt, sende doch, wen du willst. Nennt man in der Kommunikationswissenschaft Abbruch der Kommunikation. Kein Argument mehr, ich will nicht. Er hat sich ja viel Mühe gegeben vorher, wobei bis auf den fünften, bis auf den vierten. Die ersten drei sind ja wirklich vernünftig, ja, nachvollziehbar vernünftig. Der vierte, da kann man drüber diskutieren, ob das so war oder nicht. Aber jetzt, ich habe keinen Bock. Ich sende, wen du willst. Und da kriegt er jetzt den Aaron als Stütze dazu. Aaron war also, die Idee mit Aaron war also eine Frucht des Zornes Gottes. Ich habe da manchmal dran gedacht, also der Aaron war es ja dann, der das goldene Kalb gegossen hat. Der Aaron und Miriam, die haben Aufstand gegen Mose angezettelt. Wir sind auch Propheten und warum redet immer nur der mit Gott und so weiter. Also er hat auch mit seinem Bruder Aaron mitunter so seine Probleme gehabt. Und es war also hier tatsächlich, aber gut, Gott gibt ihm den Aaron mit. Interessant dieser Satz, du sollst ihm Gott sein. Also Gott macht ganz, ganz klar, ich rede mit dir. Du bist derjenige, den ich gesandt habe. Du bist derjenige, den ich beauftragt habe. Und Aaron soll dir zwar helfen, aber du bleibst der Boss. Du sollst ihm Gott sein. Das ist jetzt nichts, was man auf heute übertragen kann. Das nehme ich einfach mal vorweg. Aber dass es das gibt, allein das ist für mich schon bemerkenswert. Dass es das in bestimmten Situationen geben kann. Fazit, was heißt das jetzt für uns? Erstmal das, was wir eigentlich schon bei allen bisherigen Bekehrungsgeschichten hatten. Gott geht auf Mose ein. Also wir haben das ja immer. Er ist jedem so begegnet, dem Paulus, dem hat er das Stoppschild gesetzt, hat ihn vor die Wand laufen lassen, damit er überhaupt mal zuhören kann. Petrus, da, den hat um Hilfe gebeten und während der Petrus da das Boot in der Position hält, hört er die Predigt Jesu, dann den Fischfang. Der kriegt also schon ein Zeichen, bevor er sich überhaupt bekehrt oder wann auch immer man die Bekehrung jetzt genau ansetzt bei Petrus. Was hatten wir noch? Wir hatten den Josua, den Nachfolger von Mose. Der kriegt Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung. Immer wieder, ich werde mit dir sein, du wirst das erreichen. Ganz, ganz viel Ermutigung. Und er war auch nicht mehr jung zu dem Zeitpunkt. Vermutlich auch so um die 80. Gott geht auf seine Leute ein und zwar ganz individuell. Aber ich finde das auch, was habe ich das? Ja, Gott lässt ihn nicht im Regen stehen. Er gibt ihm auch an die Hand, was er braucht. Ich finde das auch so, also ich finde es ganz, ganz wohltuend, wie Gott auf jeden Einwand des Mose ernsthaft eingeht. Vielleicht gibt er nicht immer die Antworten, die Mose sich gewünscht hätte, aber er gibt ihm auf jeden Einwand des Mose eine Antwort. Und mal ganz ehrlich, wir haben doch auch unsere Gedanken, unsere Einwände, unsere Überlegungen. Gerade jetzt Zukunftsprojekt, wie soll das laufen mit einer neuen Konstellation? Und da hat jeder seine Gedanken, da hat jeder vielleicht auch zu dem einen oder anderen Gedanken seine Einwände. Und ich fand es gut, ich will immer mit der Tür ins Haus. Ja, so mit Karacho, so, wir haben das Thema jetzt drauf, jetzt brauchen wir eine Lösung. Ich fand das ganz wohltuend, wie langsam das. Gustav hat immer wieder gefragt, bin ich euch zu langsam? Weil das ganz langsam angegangen ist, erstmal uns rauszuholen, wie sehen wir unsere Situation, welche Ziele sehen wir denn? Auch da hat jeder andere Gaben bekommen. Ich fand das gut, aber Gott geht auf alle unsere Bedenken ein. Ich weiß nicht, was du für Bedenken im Kopf hast, im Blick auf diese politische Situation, die wirtschaftliche Situation, unsere Situation als Gemeinde. Du kannst sie alle Jesus hinlegen. Er geht darauf ein. Vielleicht kriegen wir nicht immer so eine direkte sprachliche Antwort wie der Mose hier, aber wir kriegen eine Antwort. Gott geht auf uns ein. Gott lässt uns nicht im Regen stehen. Ich finde auch gut, dass der Mose seine Grenzen kennt. Ja, also, das haben wir ja beim Petrus gesehen. Solange Petrus wusste, das geht eigentlich nicht, hatte er Erfolge gehabt. Das war der Fischfang, das war das Wasser, das Laufen auf dem Wasser. Und dann, als er geglaubt hat, er kann's, da ist er baden gegangen. Also, ich meine jetzt weniger das Sinken, sondern dann die Verleugnung. Und wenn sie alle von dich verlassen werden, ich nicht, das hat er dann erlebt. Ja? Und Mose kennt hier seine Grenzen. Das heißt, er weiß auch, dass er die Hilfe Gottes braucht. Da ist also eine ganz enge Verbindung gewachsen. Bis zu diesem Zeitpunkt, würde ich fast behaupten, kannte Mose Gott, wenn überhaupt, dann nur ganz theoretisch. Aber noch nicht so persönlich. Aber Gott nimmt ihn ernst und Gott stattet ihn aus mit dem, was er braucht. Und was ich für mich mitnehmen möchte aus der Geschichte von Mose, jetzt mal auch ein bisschen im Unterschied zu denen, die wir schon hatten. Wir dürfen unsere Zweifel äußern. Ein Christ, der seinen Glauben ernst nimmt und dabei auch sein Gehirn, das ihm Gott gegeben hat, ja, das ist ja nicht vom Teufel gekommen, das Gehirn, das hat uns Gott gegeben. Und ein Christ, der seinen Glauben ernst nimmt und sein Gehirn benutzt, wird auch Zweifel haben. Und Gott nimmt uns damit ernst. Wichtig ist, dass wir uns darin nicht drehen. Übrigens, ich habe eben das Falsche gesagt, das ist der Anfang von dem Text über das Gebet über Kranken. Ja, Jakobus, ja, wer krank ist, der bitte Gott und wem es gut geht, der singe Psalmen. Das ist der Beginn aus Jakobus 5, der Beginn dieses Abschnitts über das Gebet über Kranken. Im Jakobusbrief steht schon mal so steil, keiner zweifle oder wer zweifelt, der erwarte nicht, dass er etwas empfange. Aber ich glaube, da sind Zweifel, die ich versuche, in denen ich mich suhle. Wenn ich Angst habe, und auch Zweifel habe und mich mit diesen Zweifeln an Gott wende, mich aufrichte zu ihm und sage, Herr, du siehst, ich weiß ja eigentlich, da oben habe ich es ja klar, aber da unten habe ich es nicht klar, dann wird Gott uns deswegen nicht ablehnen. Gefährlich wird es, wenn wir uns in unseren Zweifeln suhlen, wie der Petrus, der da nicht mehr auf Jesus guckt, sondern auf die Wellen. Dann gehen wir unter. Aber als er dann schreit, Herr, hilf, ich gehe unter, da packt ihn ja Jesus wieder und zieht ihn wieder raus. Und stellt ihn buchstäblich wieder aufs Wasser. Und der Mose hier, der hat seine Ängste, der hat seine Zweifel, der hat keinen Bock. Und Jesus, also Gott geht einfach, Gott geht drauf ein. Auf jeden einzelnen Punkt. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Aber komm damit zu Gott, komm damit zu Jesus. Der geht drauf ein. Wir können auch gerne gemeinsam. Ja, wir haben ja oft jemanden hier auch stehen, der für andere betet, der dafür da ist, extra eingesetzt ist. Aber ihr könnt euch auch umgucken, wo ist ein Christ hier, dem ich vertraue? geht hin und betet zusammen. Ihr könnt gerne zu mir kommen, wir können auch gemeinsam beten. Du kannst es auch alleine machen. Ganz egal, aber Jesus geht auf unsere Einwände ein und deswegen sollten wir die Chancen nutzen, mit unseren Einwänden, unseren Fragen, unseren Zweifeln zu ihm zu kommen. Es ist total wichtig, denn er wartet drauf. Er weiß ja sowieso darum, aber er wartet darauf, dass wir uns öffnen und dass wir mit unseren Fragen und Einwänden und Zweifeln kommen. Denn das ist etwas, was tatsächlich allgemeingültig ist. Die konkreten Dinge, wir werden nicht immer sofort Zeichen und Wunder an die Hand kriegen, so ein Stab, der zur Schlange wird und wieder zurück und so weiter. Gott wird so auf uns eingehen, wie es unsere Situation erfordert und wie es uns entspricht. Nicht so, wie er es vielleicht bei Mose gemacht hat. Ja, das, was er bei Mose gemacht hat, hat er bei Josua nicht gemacht. Was er bei Josua gemacht hat, hat er bei Mose nicht gemacht. So diese Ermutigungsrede, die kriegt der Mose gar nicht. Der kriegt auf jedes Ding eine praktische Antwort. Der Josua kriegt eine riesen Ermutigungspredigt. Und die noch mehrfach. Die kommt ja noch im Buch Josua nochmal vor. Gott weiß, wer was braucht. Er weiß, was der Josua braucht. Er weiß, was der Mose braucht. Er weiß, was der Fritz braucht. Ja, er weiß, was jeder von uns braucht. Und wird uns entsprechend antworten. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du offen bist, uns zu begegnen. Du hast uns diesen Bericht hier aufschreiben lassen, damit wir wissen, wie das bei Mose war. Aber du willst auch jedem von uns begegnen, jedem anders. Deswegen durften wir unsere Schuhe anlassen und anderes. Aber manchmal gehst du auch ähnlich wieder vor. Schenke doch, dass wir offen sind für diese Begegnung mit dir. Dass wir uns von dir gebrauchen lassen, dass wir uns von dir senden lassen und dass wir mit unseren Zweifeln und Fragen zu dir kommen, damit du uns zurüsten kannst. Amen.